Gut, gut, gut. eben wie gesagt. Wir starten heute und wir werden nachher dann noch zwei Lieder singen mit dem Phil und Judith, die wir freuen. Und wir haben gedacht, wir wollen eine neue Serie starten mit Geschichten von der Hoffnung, wo wir in die Evangelien schauen und schauen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und daraus auch mit dieser Brille schauen, was für eine Hoffnung Jesus gehabt hat für Menschen. Was für eine Auferstehungshoffnung, dass Jesus gehabt hat für Menschen mitten im Leben. Ich denke, wir haben alle letzte Woche Ostern gefeiert, oder? Und dort feiert man ja letztendlich auch das, dass Jesus auferstanden ist und dass es eine Hoffnung gibt für nach dem Tod, aber auch eine Hoffnung gibt mitten im Leben. Und es war lustig, die Bänkler hat mich gefragt, ob ich eine Osterpredigt würde halten in der Bank. Sie kommen ab und zu und fragen, ob ich ein Preaching mache oder predige. Und sie haben gefragt, ob ich zum Thema Ostern etwas könnte sagen oder könnte preachen. Und wir haben das gemacht. Wir haben das Osterbier, haben wir das genannt. Ich habe das Preaching gemacht und dann haben wir über die Ostern ausgetauscht. Und was mir aufgefallen ist, ist das, dass die Leute, sie suchen eigentlich nach Hoffnung, oder? Sie suchen nach Hoffnung mitten im Leben. Und ich glaube, das Ostern, wir haben das über das geredet, zeigt ja eigentlich das genau. Wir haben eine Hoffnung im Leben. Und das ist, glaube ich, auch die grosse Antwort, auf warum wir Kirche machen wollen. Wir wollen Menschen Hoffnung schenken. Wir wollen Menschen Hoffnung geben mit dem Gott, der uns beschenkt hat, mit dem Gott, der uns liebt. Darum die Geschichte von der Hoffnung. Und ich möchte heute eine Geschichte vorlesen, die wir alle gut kennen. Und möchte ich nachher ein bisschen ausführen. Das war eine von diesen Geschichten in der Sonntagsschule, wo mir ist nicht viel geblieben, aber die ist mir geblieben. Das ist die mit dem Gelähmten, wo mit seinen Freunden, also besser gesagt seine Freunde, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben und wo er geheilt worden ist. Und ich möchte das lesen, es steht in Markus 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort Gottes. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf der Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie ihn durch die Öffnung und der Kranke wurde im Zentrum vor Jesus niedergelegt. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die da saßen, sagten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch solch böse Gedanken in eurem Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zum Gelähmten und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben sie noch nie gesehen. Und ich möchte euch in ein paar Gedanken mit einnehmen in die Geschichte. Schnell, aber die Geschichte hat schon ein paar ganz komische Wendungen, eigentlich, wenn man der ein bisschen auf den Grund geht. Also man muss sich irgendwo vorstellen, in die Situation vom Gelähmten einversetzen, irgendwo hat er in seinem Leben wieder den Ruf vernommen, dass es Hoffnung gibt für ihn. Wir haben gelesen, dass Jesus in Kapernaum kam, seine Hometown, eigentlich seine Heimat. Man weiß nicht genau, ob das das Haus war von Petrus oder von seinen Eltern. Aber er ist irgendwie zurückgekommen und hat gewaltige Sachen vollbracht. Er hat geheilt, kurz voran, hat einen Aussätzigen geheilt gehabt. Und Jesus war zu dieser Zeit ein absoluter Star gewesen. Ich meine, heute leben wir in dem Zeitalter von Netflix und Social Media. Also er wäre in all diesen Serien wäre gelaufen. Und weil es das damals nicht gegeben hat, sind halt die Leute raus, oder? Mit Jesus ist etwas gelaufen, er hat geheilt, er hat Sachen gemacht, die man sonst nur aus Legenden kennt. Und irgendwie muss der Gelähmte vernommen haben, dass der Jesus zurück in seine Stadt kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass er selber wieder Hoffnung, also vielleicht Hoffnung aufgeheimt ist in seinem Leben, weil er gespürt hat, vielleicht gibt es auch Hoffnung für mich. Er hat andere geheilt, vielleicht kann er auch mich heilen. Vielleicht hat er etwas bereit. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn du damals im Orient gelähmt warst, dann ist es dir nicht so gut gegangen wie heute. Kein Gesundheitswesen, kein IV. Du bist wirklich degradiert gewesen. Du bist eigentlich außerhalb der Gesellschaft gestanden. Du hast zu einer ganz elenden Schicht gehört. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so lange gelähmt bist, man weiß nicht genau, wie alt der Mann war, nehmen wir an, ist irgendwo zwischen 30 und 40 gewesen. Sein Leben lang schwer gelähmt. Keine Hoffnung. Das macht etwas mit deiner Psyche, es macht etwas mit deinem Herz. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gelähmt war. Dass das einfach verkrümmt war. Und irgendwie gehört der Mann von Jesus und Hoffnung steigt auf in seinem Leben. Doch noch kurz darauf ab, denke ich, sind auch wieder innere Widerstände gekommen in seinem Leben. Wir haben gelesen, es sind so viele Menschen, dass hunderte von Menschen in diesem Haus gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, super, ich bin gelähmt, wie soll ich überhaupt eine Chance haben, den Jesus zu sehen? Vielleicht hat er auch ein Wort gedacht in seinem Leben, wo über ihm ausgesprochen worden sind. Du bist selber schuld, dass du gelähmt bist, ist deine eigene Schuld. Weil damals im Orient ist Schuld oder Schuld stark verknüpft mit Krankheit. Also wenn einer krank war, ist man davon ausgegangen, dass der selber gesündigt hat und Schuld ist für das. Oder seine Eltern. Also es war ein riesen Stempel auf dem Mann. Vielleicht hat er sich daran erinnert. Vielleicht bin ich ja selber schuld und ich habe keine Chance, zu Jesus zu kommen. Vielleicht hat er auch gedacht, an all die Momente, wo er es vielleicht versucht hat, einmal zu einem Arzt zu gehen, wo sie ihn abgelehnt haben, wo sie gemerkt haben, er ist nicht willkommen. Vielleicht hat er gedacht, okay, ich bin es vielleicht nicht wert. Und dann lesen wir eigentlich etwas mega Spannendes. Ich muss auch mal ein bisschen rüberkommen. Ja, genau. Lesen wir eigentlich etwas mega Spannendes, dass er Freunde gehabt hat in seinem Leben, die ihn positiv beeinflusst haben. Das ist eigentlich etwas Krasses in dieser Geschichte. Er hat Freunde gehabt, die sich solidarisch mit ihm gezeigt haben. Die ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen haben, in seiner Hoffnungslosigkeit, sondern die gekommen sind und gesagt haben, es gibt Hoffnung für dich. Trotz deiner Begrenztheit, trotz dem, dass du limitiert bist und keine Chance hast, selber zu gehen. Und ich weiss aus meinem eigenen Leben, manchmal brauchst du für Entscheidungen in deinem Leben gute Freunde. Oder gute Menschen, die um dich herumstehen. Weil du selber zu limitiert wärst, selber zu begrenzt wärst, einen Weg zu gehen. Der Greg ist so ein Freund für mich. Wir haben immer wieder Entscheidungen getroffen zusammen, wo ich froh war, wo der Greg gesagt hat, komm, das machen wir. Da gehen wir für das, wo mir das Hoffnung gegeben hat. Und der Gelähmte hat so Freunde gehabt in seinem Leben, die gesagt haben, komm, wir tragen dich zu Jesus. Wir bringen dich zu Jesus. Es gibt Hoffnung für dich. Und ich finde es krass, der Kontrast zu dem, wie die Schriftgelehrten reagiert haben auf den Gelähmten und wie die Freunde reagiert haben. Die Freunde haben gesagt, vielleicht bist du sogar selber die Schuld für die Sünde, dass du gelähmt bist. Aber es ist uns egal, was andere Menschen denken. Wir bringen dich zu Jesus. Es ist uns egal, was die Leute denken. Wir bringen dich. Sie hätten ja tausend Ausreden gehabt und können sagen, nein, der ist gesellschaftlich nicht integriert. Der ist weit draußen. Wir machen unsere Hände nicht dreckig. Aber sie haben gesagt, wir machen unsere Hände dreckig und wir bringen ihn zu Jesus. Aber dann wird es eigentlich nicht besser in dieser Geschichte. Man muss sich das mal ein bisschen vorstellen. Die vier kommen, tragen ihn auf dieser Matte zu Jesus an. Und das Haus ist so voll, dass sie nicht einkommen. Spricht nicht gerade für die Solidarität der Menschen damals. So muss ich das mal vorstellen. Sie haben keine Chance gehabt, um irgendwie den Mann, den Schwachen, zu Jesus zu bringen. Und wie es im Orient so üblich war, sind die Flachdächer mit einer Treppe aussen rum, wo haben sie ihn dann auf das Dach gebracht. Aber ich kann mir so vorstellen, wenn du, müssen das vielleicht so, wenn das irgendwie geht, so ein die Situation vom Gelähmten einversetzen. Dann kommst du mit diesen vier Freunden und merkst schon wieder, da sind alle Türen zu. Die Menschen haben nicht auf mich gewartet. Ich bin da überhaupt nicht willkommen. Vielleicht hat er ihnen sogar gesagt, Kollege, ich habe es euch ja gesagt, ich bin da nicht willkommen, gehen wir wieder heim. Aber er hat Freunde gehabt, die vielleicht auch aus einem Akt von der Verzweiflung alles gegeben haben für ihren Freund. Sie sind aufs Dach, haben es abgedeckt und haben den Gelähmten zu den Füßen mitten im Zentrum zu Jesus als Eil runtergelassen. Muss ich das mal vorstellen? Jesus ist da am Predigen und er lässt sich überhaupt nicht stören von dem. Das finde ich so sympathisch bei Jesus. Ich wüsste jetzt nicht, wenn einer da runterkommen würde, hätte ich irgendwie Angst, dass ich mein Programm nicht durchbringe. Aber Jesus hat das völlig easy genommen. Ihm ist es um den Menschen gegangen. Er hat sich nicht irritieren lassen von dem. Und dann sagt er etwas brutal Spannendes. Dann sagt er, ich vergib dir deine Schuld. Und ich sehe euer Glauben. Ich sehe euer Glauben. Muss ich das mal vorstellen? Gemeinsamer Glauben, gemeinsame Hoffnung kann etwas verändern. Ja, es kann sogar das Herz von Jesus berühren, dass er aktiv wird. Ich finde es so stark, wie es steht, er hat ihren Glauben gesehen. Nicht nur am Gelähmten sind, sondern am ganzen Team sein Glauben. Ich finde, es gibt einen guten Spruch im Englischen, der passt da: Teamwork makes a dream work. Und die Menschen haben den Traum in Erfüllung gebracht für den Gelähmten. Aber dann ist eigentlich spannend, was Jesus sagt. Er sagt, ich vergib dir deine Sünde. Und man kann sicher davon ausgehen, dass der Gelähmte in erster Linie gekommen ist, um einfach gesund zu werden, oder? Und vielleicht haben die schon ein bisschen komisch geschaut im ersten Moment. Was sagt er jetzt genau? Ich bin eigentlich da, dass du mich heilst. Also man muss sich das mal ein bisschen vorstellen in dieser Geschichte. Der Gelähmte liegt da auf dieser Matte. Die anderen vier schauen auf ihn runter. Und Jesus dreht sich dann weg vom Gelähmten und adressiert Schriftgelehrten. Er sagt, er spürt, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was Jesus da macht. Und ich finde das ein riesen Kontrast in dieser Geschichte. Einerseits das, dass ihm die Freunde, die auch viel auf sich genommen haben, die dem Menschen Hoffnung bringen wollen, und das sind Schriftgelehrte, und das sind ja eigentlich Männer Gottes gewesen, in der damaligen Zeit, die kritisch gewesen sind, die destruktiv gewesen sind. Die sind zum Teil von Jerusalem, das war eine weite Reise gewesen, bis auf Kapernaum gekommen, zum Kritisieren. Also ein riesen Kontrast in dieser Geschichte eigentlich. Menschen, die Hoffnung bringen wollen, die geistliche Elite, die destruktiv ist. Und ich denke, wir sehen noch, dass Jesus etwas Gewaltiges macht. Er dreht sich dann wieder zum Gelähmten und sagt ihm, steh auf. Oder wir könnten sagen, auferstehen. Nimm deine Matte und geh. Er schenkt dem Mann nicht nur Vergebung, sondern er schenkt ihm eine Auferstehung mitten im Leben. Er sagt, auferstehen zum einem neuen Leben. Und man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet hat für den Mann. Er ist nicht nur gereinigt worden von seinen Sünden, sondern er ist vollständig körperlich wiederhergestellt worden. Er ist wieder gesellschaftsfähig geworden. Er hat sich wieder entwickeln als Mensch. Er hat sich wieder entwickeln, in dem Sinn, dass er Arbeit vielleicht wieder finden konnte. Dass er für sein eigenes Leben gerade stehen konnte. Vielleicht mal eine Familie zu gründen. Man muss sich das mal vorstellen, was das geheißen hat für den Gelähmten. Und er ist weggelaufen, von dem hat Gott gepriesen. Und ich glaube, das hat eine doppelte Freude in dieser Geschichte. Einerseits für den Gelähmten. Und andererseits auch für die Freunde, die gemerkt haben, es hat sich gelohnt. Das Investment, das wir in diesem Mann gegeben haben, hat sich gelohnt. Und sie haben Gott gepriesen. Und ich möchte noch ganz kurz ein, zwei Punkte aus dieser Geschichte rausnehmen. Von dieser Hoffnung, die Jesus gab für das Leben von dem Mann und auch für seine Freunde. Das Erste ist das, wenn ich denke, was wir sehen, ist das, dass Menschen da sind, die Hoffnung haben für einen anderen Mensch. Die Solidarität gezeigt haben mit einem anderen Mensch. Teamwork makes a dream work. Und ich glaube, das ist ein Traum, den wir als Kirche haben. Wir wollen Menschen Hoffnung schenken. Wir wollen einen Ort sein von der Hoffnung, dass Menschen auch Hoffnung da innen erleben können. Aber auch dort, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Umfeld, dass wir Hoffnungsträger sein können. Ich denke, hätte der Mann nicht so Freunde gehabt, wäre er sein Leben lang wahrscheinlich gelähmt gewesen. Und ich möchte auch noch mal vielleicht ein bisschen selbstkritisch auf uns Christen schauen. Die Gegenüberstellung von der einen Seite von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, auf der anderen Seite von den Freunden, die Hoffnung hatten. Beide haben einen weiten Weg auf sich genommen, haben Sachen auf sich genommen. Die einen sind aber gekommen, um destruktiv zu kritisieren. Und die anderen sind gekommen, um Hoffnung zu bringen. Die einen sind kaltherzig gewesen, und die anderen sind barmherzig gewesen. Die einen, denen ist es wichtig, einfach, dass das Glaubenssystem funktioniert und schlüssig ist. Aber das System ist ihnen wichtiger gewesen als der Mensch. Die anderen, die haben vielleicht gesagt, okay, vielleicht ist er sogar selber die Schuld, dass er gelähmt ist. Aber das ist uns egal. Der Mensch ist uns wichtiger. Die Würde vom Mensch ist uns wichtiger. Und ich glaube, wir alle stehen immer wieder in dieser Herausforderung, für welche Seite wir uns entscheiden. Das Zweite ist das, man sieht in dieser Geschichte, und ich glaube, das ist etwas Zentrales auch, zwei Wirkungsweisen, wie Jesus und wie Gott wirkt in der Bibel und am Menschen. Man sieht einerseits sein rettendes Handeln, wo er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er rettet Menschen. Und ich denke, das ist zentral in der ganzen Bibel, dass Menschen gerettet werden sollen. Das ist zentrale Anliegen. Aber er zeigt auch eine andere Wirkungsweise, eine zweite, die genauso wichtig ist. Er zeigt ein Segende, ein schöpferisches Handeln. In dem nämlich, dass er die Würde vom Menschen wiederherstellt. In dem, dass er ihn nicht hätte mir können sagen, du bist gerettet. Alles andere ist egal. Aber er bleibt nicht bei der Rettung stehen, sondern er stellt die Würde vom Menschen wieder her. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Weil es gibt Tendenzen, dass man sagt, wenn du Jesus hast, ist gut, dann ist alles andere nicht so wichtig. Das ist, wenn man das rettende Handeln zu stark betont. Bei Jesus ist immer beides. Er rettet, man kann es vielleicht so sagen, Rettung ist bei Jesus zentral, Schöpferische, Segnerische ist bei ihm fundamental. Jesus hat den Menschen wiederhergestellt, dass er sich entwickeln kann, dass er wieder ein Leben führen kann. Das blendet man oft aus. Er hat oft Menschen gesellschaftlich wieder integriert. Also man sieht das rettende Handeln und das schöpferische Handeln. Und wir träumen von dem als Kirche, dass wir beide Aspekte betonen. Das Retten ist zentral, aber das schöpferische, die Würde vom Menschen ist für uns auch fundamental. Es braucht beides. Weil ich habe gemerkt in meinem eigenen Leben, wenn du zu stark nur auf das rettende Handeln dich fokussierst und das andere vernachlässigst, wirst du zum Teil auch böse mit Menschen. Im Sinn, du wirst kaltherzig mit Menschen. Das sind die Bekehrten, das sind die Unbekehrten. Das sind die Gläubigen, das sind die Gläubigen, Ungläubigen. Das sind die Gottlosen und das sind die Gottesfürchtigen. Wieso kann man nicht einfach sagen, es sind geliebte Geschöpfe von Gott? Jeder Mensch, ein geliebtes Geschöpf von Gott. Das rettende Handeln, aber auch das schöpferische Handeln. Und ich glaube, wir wollen jeder Mensch als ein geliebtes Geschöpf von Gott sehen. Und wenn nicht kaltherzig sind und Menschen unterteilen, schwarz-weiß. Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat die Würde vom Menschen immer und immer wieder hergestellt. Das Dritte ist, ich denke, in unserem eigenen Leben brauchen wir immer wieder Auferstehungshoffnung. Hoffnung, dass Gott uns mitten in unserem eigenen Leben vielleicht wie der Gelähmte wieder auferstehen lässt. Ich finde es so stark, wie er die Worte sagt, auferstehen. Auferstehen in ein neues Leben. Und der Augustinus hat es mal gut gesagt, die Sünde kann wie unser Herz verkrümmen, dass wir nicht mehr aufrichtig gehen können. Aber bei Jesus gibt es immer wieder die Hoffnung, die Vergebung, aufrichtig können zu gehen. Weil Sünde, andersrum gesagt, ist letztendlich nur eine Entfremdung von Gott, vom Mitmenschen und von sich selber. Und vielleicht fühlst du dich heute entfremdet von dir selber, vom Mitmenschen oder von Gott. Ich glaube, Jesus klopft heute an jedes von unseren Leben und sagt, auferstehen zu einem neuen Leben. Ich vergib dir, auferstehen zu einem neuen Leben. Ich stelle deine Würde her. Ich denke, wir haben einen grossen Teil als Menschen, jedes einzelne Mensch, hat eine unglaubliche Kraft in seinen Zungen, in seinem Mund, Menschen zu segnen, Menschen Hoffnung zu schenken oder Menschen destruktiv zu behandeln. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder so Punkte von Gott, wo er uns das Herz mit Hoffnung füllt, auch für andere Menschen und für uns selber. Und ich möchte beten zum Schluss, dass wir einfach so eine Zeit nehmen können, wo Gott in unserem Herz wirken kann. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Güte. Und Jesus, wir wollen wirklich heute zu dir kommen. Ich danke dir für die Geschichte vom Gelähmten und seinen Freunden, die sich solidarisch gezeigt haben und Hoffnung haben für ihn. Hilf du uns an dem heutigen Tag, unsere Herzen, unser Leben in dem Licht von deinem rettenden Handeln, aber auch von deinem schöpferischen Handeln zu sehen. Du liebst jeden Menschen, du liebst auch jeden Menschen, der da ist, Jesus. Und ich danke dir, dass du Menschen auferweckst. Sag das innerlich. Sachen, die sich entfremdet haben von dir, von Mitmenschen, von sich selber. Du vergisst. Aber du stellst auch die Würde her von Menschen. Dass Menschen wieder an sich glauben können, sich etwas zutrauen können, sich entwickeln können in ihrem Leben. Weil du sie geschaffen hast und du sie gut geschaffen hast. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Liebe und für deine Gegenwart. Und wenn wir dann die nächsten zwei Lieder einfach so in diesem Flow singen und Gott einfach auch noch anbeten und einfach an unserem Herz wirken lassen.